Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das zweite Buch Mose. Gott wird als mächtiger und liebevoller Retter dargestellt, der sein Volk durch Wunder wie den Auszug aus Ägypten befreite. Trotz ihrer Untreue erwies er den Israeliten immer wieder Barmherzigkeit und Führung. Im Zentrum steht nicht Mose, sondern ein Gott der Beziehung, der uns nahe sein will. Die Ereignisse zeigen uns auch heute, wie Gott wirklich ist, treu, nahbar und voller Liebe. Und sie laden uns ein, ihm zu begegnen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Seid herzlich begrüßt, liebe Zuschauer, seid herzlich begrüßt, alle, die ihr hier mitmacht und mithört und mitdenkt. Wir freuen uns, euch wieder in unserer Runde zu haben. Ich begrüße hier im Raum Hannes, Esther und Jürgen. Und wir freuen uns schon miteinander auf dieses Thema. Es beginnt ein neues Viertel mit einer neuen Lektion. Diesmal geht es um das Buch Exodus. Und wie ich in die Runde sehe, freuen wir uns alle schon sehr darauf. Ich möchte euch alle einladen, dass wir unser Studium mit einem Gebet beginnen. Unser treuer Herr Jesus, du bist der, der immer da war. Du bist der, der das Volk Israel ins Leben gerufen hat, der ihm beigestanden ist, der es geführt hat überall hin. Du bist auch der, der uns heute führen will. So gib, Herr, dass wir diese Geschichten als das nehmen, wie sie gemeint sind. Für uns zur Erbauung, zur Stärkung und auch zur Lehre, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Amen.
Amen.
Ja, also Exodus. Wenn ich sage, zweites Buch Mose, Exodus, was kommt da in euch gleich hoch, so ganz spontan? Exodus.
Ja, für mich immer spontan Erlösung. Das Volk wird aus Ägypten befreit, aus diesem sündhaften. Und dann eben durchs Meer, die Taufe und dann ins gelobte Land. Und am Schluss dann ja in 2. Mose das Heiligtum. Eben der Weg zu Gott, die Erlösung.
Also jede Menge typologische Bezüge, ja, die da für dich auftauchen. Ja?
Bei mir ist es konkreter. Also meine Familie, besonders meine Söhne und mein Mann, sind sehr begeistert von allen historischen Bezügen in Bezug auf Ereignissen aus der Bibel. Und eben gerade der Exodus, mit wo genau in Ägypten dieser Übergang war und so. Also diese Dinge haben wir sehr erforscht als Familie in den letzten Monaten und das fällt mir sofort ein. Also wo das stattgefunden hat.
Das ist das Hammerwunder. Das Hammerwunder sozusagen, genau. Die Teilung des Meeres.
Es gibt natürlich Geschichten, die man auch in der Kindersabbatschule schon hört. Nicht? Also Mose und der brennende Dornbusch. Oder Mose am Berg Sinai und die 10 Gebote. Und dazwischen haben wir noch die Plagen, die über Ägypten auch herkommen. Also ich denke, es ist ein Buch insgesamt, das dann noch Auswirkungen fürs Neue Testament auch hat. Bis hin zur Offenbarung, wo die Theologen davon sprechen, es gibt so ein Exodus-Motiv, nicht? Wo der Auszug immer wieder so durchklingt, wo drauf angespielt wird. Bis hin zu Mose und das Lied des Mose, also wirklich Bezüge zu Mose konkret, die dann in der Offenbarung zu finden sind.
Das ist sogar bei Johann Sebastian Bach angekommen. Wenn wir ziehen, wenn wir fliehen aus dem Ägypten dieser Welt, ehe uns das Feuer überfällt. Und solche Arien gibt's da, ja. Ich habe ähnliche Eindrücke wie ihr. Für mich ist ganz stark, da beginnt eine Geschichte, die für mich historisch greifbar ist. Ägypten, Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Und da kann man tatsächlich suchen. Mesopotamien ist es äußerst schwierig für uns, weil das ja so weit weg ist. Mit Abraham, 3. Jahrtausend vor Christus, ist so weit weg. Aber hier kommst du an einen Punkt, wo du sagst, da finde ich Sachen, Dinge, auf denen auch Moses Augen geruht sind und draufgeschaut haben. Also das ist für mich dann schon interessant. Also wenn ich in Luxor war, liegt einige Jahre zurück, das war schon der Blick, der mich immer begleitet hat. Und das, das ist alles so alt, dass Mose es gesehen haben muss, wenn er hier war. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Gut, gehen wir in den Text. Dies sind die Namen, sagt die alte Luther, aber ich bitte dich, weil das so ein schöner originaltextnaher Text ist, den du da hast in der Elberfelder, Hannes, dass du das vorliest. Lies uns bitte die Verse 1 bis 7.
Ich habe da die Elberfelder, wie du sagst. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Josef aber war schon in Ägypten und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen.
Das Land wurde voll von ihnen. Also am Anfang haben wir 70 Seelen, so steht's da. Und am Ende, wenn sie ausziehen, das werden wir dann mitkriegen, wenn wir weiter hinten in den Büchern Mose lesen, sind es 550.000 Männer.
Plus Frauen und Kinder.
Plus Frauen und Kinder. Also ein wahrscheinlich bis 2 Millionen Volk, das durch die Wüste zieht. Unvorstellbarer Gedanke. Das ist ein großer Kritikpunkt bei denen, die es nicht glauben. Die sagen, das ist gar nicht möglich. Das ist gar nicht möglich. Jetzt, wenn wir diese Geschichte hier anschauen und ihr seht diesen literarischen Stil, was fällt euch da auf? Ein bisschen genauer gefragt, in welche Lehre, L-E-H-R-E, ist dieser Text gesprochen?
Ja, was mir auffällt, ist, dass er da anschließt an 1. Mose, wo es halt schon um die Söhne geht. Und jetzt geht es halt weiter und man sieht halt, dass dieses Versprechen oder dieser Bund Gottes weitergeführt wird, obwohl sie ja eigentlich in Ägypten sind.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich vorhin verredet, ich hätte 2 E sagen müssen. In welche Lehre ist dieser Text gesprochen? Darum habe ich euch verwirrt.
Ich habe ständig nachgedacht.
Das tut mir leid.
Welche Lehren sollen wir daraus wissen?
Also, die Lehre, also EE, jetzt gemeint ist, tatsächlich, so kann man ja nichts anfangen. Weil nichts von dem kennt man und weiß man, wenn man nicht 1. Mose gelesen hat. Das ist für mich ein ganz klares Zeugnis, dass es hier eine Anschlusserzählung an das 1. Buch Mose gibt und dass wir hier eine Autorschaft haben, die identisch ist. So würde ich das verstehen. Und die ganzen Namen, die hier aufgezählt sind, sagen mir ja nur dann etwas, wenn ich diese Geschichte vorher auch kenne und gelesen habe. Und jetzt heißt es aber hier, und ihr wisst ja, das ist Josef, der große Held, dass Josef gestorben war. Josef wird, so sagt uns der Text, 110 Jahre alt. Und dann stirbt er. Und dann haben wir das Problem, Vers 8 bis 11, kannst du das lesen, Esther?
Da kam ein neuer König auf in Ägypten. Der wusste nichts von Josef und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte.
Ja. Pithom und Ramses, nur zur Information, das sind die Städte, wie sie später geheißen haben, dann in der Richterzeit. Ursprünglich hießen die Städte Tanis und Avaris. Ist auch wichtig, das zu verstehen, weil da so manche falsche Schlussfolgerungen dann aus dem Begriff Ramses kommen. Gut, also, was ist die Aussage hier? Die erste Aussage, die ich stark finde, ist, die Kinder Israel sind mehr als wir. Wie muss man sich das vorstellen? Wir haben zuerst gesagt, ungefähr 1,5-2 Millionen Volk, gibt so wenig Ägypter. Oder ist das die Delta-Situation, die wir dort haben?
Oder der Segen Gottes.
Ja, also offensichtlich haben die Angst gehabt vor den Israeliten.
Oder auch das Empfinden. Also es muss ja nicht zahlenmäßig mehr gewesen sein. Es kann ja, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Aufzeichnungen gibt von damals. Aber einfach, sie haben sich bedroht gefühlt, so wie du sagst, ja. die waren zugesegnet, die anderen. Und mir ist es noch nie aufgefallen, das muss jetzt kurz noch loswerden, am Ende von Vers 10, dass das offensichtlich eine Urangst der Ägypter war, dass die ausziehen.
Ja.
Das ist mir noch nie aufgefallen, dass das da steht, dass die sagen, die könnten ausziehen. Also irgendwas haben sie von ihnen gehabt, natürlich, den Sklaven- und Frondienst, aber das, dass sich das dann bewahrheitet später, dass sie ausgezogen sind, ja, ist irgendwie krass.
Es zeigt, dass der man setzte Fronvögte über sie, was du vorhin gelesen hast, in 11, also Aufseher, nicht? Die sie mit schweren Diensten drücken sollten, dass das vielleicht schon von vornherein ein bisschen da war, aber jetzt intensiviert wurde, weil sonst hätte er nicht Angst, dass sie wegziehen. Das wäre die eine Überlegung.
Diese Ausländerangst ist ja nichts Neues.
Ist nichts Neues, genau.
Die haben wir heute genauso, die hat es damals gegeben. Und offensichtlich will der Bibelschreiber Mose hier sagen, aus ganz wenigen 70 ist was ganz Großes geworden. Mhm. Und die werden zum Machtfaktor, die selbst in Ägypten.
So in Ägypten zum Machtfaktor. Wieso kann das sein bei so traditionsbewussten Völkern, wie ja die Ägypter sind, nicht? Wer runterfährt und sich das anschaut, was sie haben, weiß das. Wieso gibt es das, dass das, was Josef getan hat, einfach vergessen wird? Es gibt Texte, ägyptische Texte über die Hungerzeit zur Zeit Josefs. Die gibt's. Aber wieso kommt ein König auf, der nichts mehr von Josef weiß? Das ist eine historische Frage, ich gebe es zu, tut mir leid.
Ja, die Frage ist, weiß er es nicht mehr oder will er es nicht mehr wissen? Mhm. Hat er es verdrängt, nicht? Weil jemand, der nicht zum eigenen Volk gehört, der eine gute Tat vollbracht hat und man lobt sich selber lieber als die anderen. Ne? Mhm. Also ich habe eher das Gefühl, dass das, gut, es sind auch schon viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte, kann man sagen, vergangen. Also manches gerät in Vergessenheit. Ich weiß auch nicht, was vor 400 Jahren in Österreich passiert ist oder habe nur mehr vage Vorstellungen von dem, weil sie im Geschichtsunterricht irgendwann gehört haben.
Ja. Ist viel.
Ja, aber das Gleiche habe ich mir auch gedacht, weil Josef war doch der Zweite im Königreich in Ägypten. Und dann wissen die auf einmal gar nichts mehr von dem. Aber es ist ja auch nichts Neues, oder? In der Geschichte und bei der Menschheit. Schau im Mittelalter, wie viel vergessen wurde und dann später wiederentdeckt wurde. Aber man wusste schon viel und vergisst es wieder. Der Mensch ist halt einfach echt faszinierendes Wesen.
Es ist tatsächlich nicht gar so schwierig zu verstehen, wenn man überlegt, dass die Dynastien, die Herrscherdynastien in Ägypten ja gewechselt haben. Mhm. Und längst ist die Dynastie, wo Josef war, nicht mehr da. Inzwischen gab es sogar Fremddynastien. Die Ägypter sind da sozusagen unterjocht worden von den sogenannten Hyksos, ein Reitervolk, semitisch. Und die sind dann von dem Amose, von dem gleich die Rede sein wird, tatsächlich besiegt und vertrieben worden.
Naja, das erklärt auch ein bisschen die Angst vor diesen fremden Völkern.
Ja. Und plötzlich sind da ein Haufen Semiten, die da rum liegen. Und was ist, wenn die sich auf die Seite der anderen schlagen? Nicht? Also die haben wir gerade vertrieben und jetzt haben wir den Haufen hier. Und das kann ein bisschen vielleicht nachempfinden lassen, warum die dann so stark waren mit der Versklavung, warum die das unbedingt machen wollten. Gell? Wenn sich ein Krieg erhöbe, nicht, möchten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen. Nun, es heißt hier dann weiter, je mehr sie das Volk drückten, desto mehr mehrte es sich und breitete sich aus. Aber sie hielten die Kinder Israel wie einen Gräuel, heißt es hier. Also sie hatten da wirklich eine Abscheu davor. Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel zum Dienst mit Unbarmherzigkeit und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln, mit allerlei Lastdiensten auf dem Feld, mit allerlei Arbeit, die ihnen auferlegt wurde, mit Unbarmherzigkeit. Wie würde man das heute erleben?
Wie meinst du?
Da gibt es Leute, die man ausgrenzen will. Da gibt es Leute, denen man extra Schwierigkeiten macht. Da gibt es Leute, denen man noch schwerere Dinge auferlegt, um ihnen das Leben schwer zu machen. Hier könnte man sagen, und die vermehren sich trotzdem. Statt dass die zusammenbrechen unter der Belastung, werden die noch stärker, werden die noch mehr.
Was ja eigentlich gegen jegliche Logik spricht. Und da bin ich jetzt schon wieder bei dem Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, mit diesem Segen Gottes. Ich glaube, du siehst so am Anfang schon, Gott zeigt, er hält sein Versprechen und wird das Volk vermehren. Egal, was passiert. Da können die Ägypter oder wer auch immer machen, was sie wollen. Wenn ich versprochen habe, dass ihr ein großes Volk werdet, dann mache ich ein großes Volk aus euch. Und wenn ihr noch so schwer arbeiten müsst, dann liegt halt mein Segen noch mehr auf euch.
Ja.
So auf die Art.
Ja. Ja. Wie, ja, wenn man die Josefsgeschichte anschaut, also so kurz in der Erinnerung zurück in das erste Buch Mose mal, in die End-30er, Anfang-40er Kapitel. Was war das Geheimnis des Erfolgs bei Josef? Denn Josef hat ja auch eine saure Gurkenzeit hinter sich, eine jahrelange. Nicht? Seine Brüder verraten ihn, dann verkaufen sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Die ganze Geschichte mit Ägypten fängt sowieso an mit Sklaverei. Was ist das Geheimnis, dass das dann trotzdem anders alles wird? Weil der Josef hätte schon auch ein bisschen verzagen können, finde ich.
Absolut. Ich meine, Ägypten hat viele Götter. Josef glaubt an einen einzigen Gott. Er ist geprägt von der Familie, von dem, was er zu Hause schon gehört hat. Genauso wird es dem Mose dann auch ergehen. Die ersten paar Jahre verbringt er zu Hause in der Familie. Und dann kommt der Einfluss der Götterwelt und des Pharaos und des Luxus. Und genauso die gleiche Geschichte bei Josef. Josef bleibt treu und Mose bleibt auch treu, auch wenn nicht alles so glatt läuft. Also irgendwo sehe ich da durchaus Parallelen. Absolut, zwei, ja. Glaubenshelden, zwei Leute, die trotz des Umstandes, dass sie allein ihren Mann stellen müssen. Ja. Es war ja keine Gemeinde, die sie unterstützt hätte im Gottesdienst oder so. Ja.
Keine Bibel.
Keine Bibel.
Das ist ja nichts. Ein Hammer, wenn man sich das überlegt.
Also, und trotzdem bleiben sie treu. Das heißt, das, was sie mitgenommen haben in ihrer Kindheit und Jugendzeit, das hat auf langfristig sehr wohl Früchte getragen.
Was mir auch zeigt, dass die Eltern auf das Wert gelegt haben. Sowohl die Eltern des Mose,
sonst wäre es nicht gelungen,
als auch bei Josef. Ja,
Es ist ja auch beim Josef so und auch beim Mose, dass es ja immer wieder auch dieses Zeugnis gibt, dass sie ihre Aufgaben gut erledigt haben. Also das ist ja zum Beispiel vom Josef der Grund, warum er im Gefängnis dann
befördert wird. Ja? Der Oberwärter war. Das, ja.
Der hat sein Leben, trotz aller Verzweiflung, hat der seine Schiene gehabt und die hat er nicht verlassen. Und ich glaube, dass das einfach auch das war, wo Gott auch zu den anderen dann gesprochen hat, durch diese Eigenschaft.
Ja.
Man könnte fast zur Schlussfolgerung kommen, einer, der wirklich gläubig ist, der lebt auch gescheit und bemüht und fleißig und so weiter und auch erfolgreich schlussendlich. Ne?
Das haben wir bei dem Segenbegriff.
Genau.
Nicht der Segen Gottes darauf ruht. Das hängt mit dem eben auch zusammen. Wir haben hier eine kurze Abhandlung des historischen Hintergrunds, die ich sehr spannend finde und auch unterschreibe und unterstreiche. Ich möchte das jetzt nicht einzeln da, es steht eh im Text geschrieben, braucht man nicht wiederholen. Ich möchte einen anderen Text dich bitten zu lesen. Könntest du das erste Buch Könige aufschlagen? Wir kommen wieder zurück zu 2. Mose. Aber nochmal zwischendurch erstes Buch Könige, Kapitel 6.
Vers.
Gleich am Anfang.
Nur den ersten Vers?
Ja.
Und es geschah im 480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Sif, das ist der 2. Monat, da baute er das Haus für den Herrn.
Ja, das ist also im Frühling quasi. Nicht? Im Frühling beginnt die Arbeit am Tempel und die wird hier datiert. Also dieser Text ist ja eine Perle für uns, weil es ein historischer Anker ist. Hier wird klipp und klar gesagt, dass zwischen dem Auszug und dem Beginn des Tempelbaus 480 Jahre liegen. Und das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Die einen ordnen den Tempelbau im Jahr 970 vor Christus, weil David da gestorben ist und Salomo zu arbeiten beginnt und sagen, dieses 4. Jahr bedeutet, er war schon Co-Regent zur Zeit Davids. Die anderen fangen dann erst zu zählen an und sagen, okay, das muss also 967 sein, dass er mit dem Tempelbau begonnen hat. Das ist völlig egal. 480 Jahre weisen zurück in das Jahr 1447 bis 50 vor Christus aus. Das ist so. Und damit sind alle Spekulationen von Auszug im 13. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert oder gar kein Auszug oder nur so eine leichte Sickerbewegung von ein paar wilden Stämmen oder was da sonst an Theorien kommt, die sind damit alle erledigt. Die Bibel selber, wenn ich das nehme, was hier steht, sagt, da gibt es den Auszug und dann vergehen fast 5 Jahrhunderte und dann kommt der Tempelbau. Und damit sind wir mit dem Auszug Mitte des 14. Jahrhunderts und dann sind wir da, wo hier in unserer Lektion im Text zum Montag eben die ganzen Zusammenhänge aufgezeigt werden, historisch, nicht? Und da kommen die Namen alle vor, Tutmosis, Amosis, Hatschepsut als Tochter des Pharao und so weiter. Damit kann man sich beschäftigen. Gibt es auch genug Bücher schon, die das auch bestätigen und sagen? Gibt es genug Forscher, die da auch so in diese Richtung unterwegs sind? Das wollte ich einfach gesagt haben, damit wir verstehen, dass das historisch wirklich jetzt Mitte 15. Jahrhundert verankert ist. Und jetzt kommen wir zu den Hebammen. Damit bitte ich dich wieder. Und eigentlich war dieser Text für die Esther jetzt.
Die Hebammen.
Die starken Frauen, die also sich nicht kleinkriegen lassen. Das machst du, Esther. 15, ja.
15. 2. Mose 1, Vers 15.
Genau.
Wie weit?
Na, da mal sicher 3, 4, 5 Verse.
Okay. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen helft bei der Geburt und seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben.
Das ist ja lustig, da steht immer König von Ägypten, der hat keinen Namen, wie es scheint. Ja. Und die Hebammen, die haben Namen. Also aus der Weltgeschichte betrachtet, wäre es ja spannend, hier einen Namen eines Pharaos zu lesen. Ja. Aber aus der biblischen Betrachtungsweise sind die Gläubigen wichtiger als der ungläubige Pharao.
Ja, weil es nicht eine historische Niederschrift ist, sondern eine Geschichte, die erzählt wird.
Also die Geschichte des Glaubens.
Ja. Sifra und Pua sind erinnerungswürdiger als der ägyptische Pharao.
So klingt das, genau.
Sie haben sich auch besser entschieden als der ägyptische Pharao. Ja, aus Sicht der Heilsgeschichte, das ist eindeutig.
Interessant auch dieses Werfen in den Nil. Es ist fast wie ein Opfer an den Nilgott. Mhm. Ja, also das hat auch solche Bezüge bei den Ägyptern. Die Ägypter haben ja viele Götter, wie schon gesagt. Und später dann, wenn die Plagen kommen, ist ja sehr auffällig, dass hinter allen Plagen, die es gibt, irgendein Gott steht, der dann eben als ohnmächtig erwiesen wird. Und die Hebammen mit ihrer Hartnäckigkeit haben mitgeholfen. Das ist natürlich auch eine Entwicklung von Monaten, vielleicht Jahren, die hier in wenigen Versen geschildert wird. Nicht? Das passiert ja nicht nur in ein paar Wochen, sondern da geht es darum, dass also nach Jahren sichtbar wird, okay, da passiert gar nichts. Im Gegenteil, die werden immer mehr. Gut, jetzt kommt es zu diesem Auftrag, die zu töten.
Ich meine, die Geschichte muss ja vorher erzählt werden, damit wir dann die Mose-Kind-Geschichte verstehen. Ja. Also das ist die Einleitung, damit wir als Leser Chancen haben zu verstehen, warum ist er da in seinem Körbchen am Nil ausgesetzt. Ja? Und jetzt wissen wir, warum.
Genau. Also die Geburt Moses wird also jetzt erst beschrieben und seine ganze Familiengeschichte. Vielleicht, Hannes, du jetzt die Verse 1 bis 10.
Kapitel 2, Vers 1. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.
Dankeschön. So, die Geschichte wird so erzählt, kann man auch sehr schön so weitererzählen. Versuch mal ein paar Hintergründe aufzuhellen. Wieso kann man ein Kind 3 Monate verbergen und man kann es dann nicht mehr verbergen und muss es dem Nil anvertrauen? Was bedeutet das? Wie muss man sich das vorstellen?
Es schreit mit 3 Monaten lauter.
Es schreit lauter.
So erkläre ich mir das. Bewegt sich vielleicht auch schon, macht erste Versuche irgendwo hinzukommen.
Die Vorhänge zu wackeln.
Naja, so weit können sie sich mit 3 Monaten noch nicht wegbewegen. Also das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Aber mir gefällt da diese Geschichte, wie das so schlau eingefädelt wurde. Die große Schwester passt auf und kennt zufällig eine Mutter, die stillt. Also das ist schon eine, sage ich jetzt einmal, sehr nette Geschichte. Und ich staune auch über die Tochter des Pharao. Die hat Mitleid mit dem Kind, nicht? Also eigentlich sollen die Kinder getötet werden. Das ist ja die Vorgabe der Elite und sie gehört auch zur Elite. Und sie sagt, na, das ist ja ein hübsches, kleines, liebes Kind und wünscht sich das sogar für sich selbst.
Sie weiß, dass es ein hebräisches Kind ist.
Ja. Ja, weil bei der Geschichte habe ich mir auch immer gedacht, du musst das ja irgendwie rechtfertigen, wo das Kind herkommt und jetzt ist ein plötzlich ein hebräisches Kind bei mir.
Also. Ja, vor allem auch, was ich so spannend finde, immer ist dieser Punkt, wo sie dann scheinbar dieser Miriam das irgendwie dann glaubt, dass sie da eine Amme jetzt holt. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, die war nicht auf der Seite ihres Volkes,
auf der Seite des Vaters, ja.
Prinzessin, die hat es nicht gut gefunden und hat sicher gewusst, dass diese Frau nicht irgendwer war. Also ja. Kann man das nicht anders vorstellen. Also, ja, ganz zufällig, in der Nähe ein Haus, ja. Und so. Also das war sicher nicht so. Aber ich glaube, dass die einfach das wirklich nicht gut gefunden hat, was ihr Vater gemacht hat und was da gelaufen ist und das untergraben hat.
Das ist ein erstaunlicher Kontrast, ne? Der Vater Pharao ist böse geschildert, definitiv. Mhm. Und das sieht man dann auch später bei den Auszugsgeschichten, die spielen sich dann 80 Jahre später ab. Ne? Aber der Pharao ist immer böse. Aber da taucht plötzlich am Pharaonenhof jemand auf, der so menschlich reagiert.
Ja, der anders reagiert, absolut. Die Idee hier, sie agiert ja sehr selbstständig und auch selbstbewusst. Es gibt tatsächlich in der ägyptischen Geschichte eine Frau, die man so schildern könnte, als eine, die agiert, auch in Eigenverantwortung agiert und ihre eigenen Vorstellungen hat. Und das ist Hatschepsut. Und die passt auch in die Geschichte historisch da hinein. Und es würde mich also nicht wundern, wenn wir hier eine Korrelation hätten.
Inwiefern wird sie da beschrieben, historisch? Oder
naja, sie ist tatsächlich dann eine Zeit lang die Regentin Ägyptens. Sie ist dann, damit sie das überhaupt sein kann, verheiratet mit ihrem Stiefsohn oder so irgendwie, das ist eine verschlungene Geschichte.
Das ist nahe verwandt.
Und der ist halt dann jahrzehntelang eigentlich ohnmächtig, weil sie das alles sagt. Und sie stirbt dann zu einem Zeitpunkt später, wo aber Mose schon weg ist. Sie stirbt dann, wo Mose schon weg ist. Und also, da ist er schon in Midian.
Es ist ja auch erstaunlich, dass eine Frau da im alten Ägypten sozusagen die Herrschaft antreten kann und übernimmt. Und man hat ja dann später versucht, ihren Namen da aus irgendwelchen Dokumenten und Inschriften wieder zu löschen.
Steininschriften.
Aber es ist nicht ganz gelungen, aber es war ursprünglich ihr Name dort. Ja. Also sie hat ja auch so einen Totentempel dann und so weiter. Ja. Also sie war eine besondere Frau der Zeit, muss man ganz deutlich sagen. Ne?
Aber dann passt ja wirklich diese Handlungsweise auch dazu.
Dass sie sehr selbstständig einfach entscheidet, das machen wir jetzt so.
Ne? Was sie will,
Wobei, was mir auch beeindruckt, ist das Mädchen eigentlich. Die Schwester. Weil du musst dir ja schon vorstellen, du musst immer den Mut aufbringen und musst da hingehen.
Ja.
Und nicht sagen, ey, ich habe eine Hebamme und willst du das Kind nicht so retten oder so auf die Art. Ja, dieser Mut eigentlich von dieser.
Schlau, absolut schlau.
Und das siehst du davor bei den Hebammen ja auch.
Ja.
Und da sagt ja nicht, Gott macht das oder so, sondern die machen selber diesen Schritt. Und
das sind immer die Frauen, die so mutig sind.
In der Geschichte
schaut absolut so aus. Das schaut absolut so aus. Wegen des Namens Mose möchte ich noch was sagen. Es heißt hier zwar, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen und das wird als Begründung für den Namen Mose angegeben, Moshe auf Hebräisch. Und das hat tatsächlich mit Wasser zu tun und so weiter, dieser Name in der hebräischen Wurzel. Man muss aber dazu sagen, das ist genau das Zeitalter, in dem die Pharaonen alle Moses hießen. Tutmosis der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte, Amosis und so weiter. Also das ist schon ein Pharaonenname, den sie ihm da gegeben haben. Aber die Bibelschreiber machen das ja öfters, dass sie Namen, so wie auch bei Babel, nicht hebräische Deutungen geben. Nicht? Und das ist hier jetzt auch so der Fall, dass aus dem Wasser gezogen worden ist. Nun haben wir, wie lange, das weiß man eigentlich nicht, aufgrund dieses Berichts, gell? Man hört dann manchmal, ja, 12 Jahre war er bei seiner Mutter, aber eigentlich so richtig belegt finde ich das in dieser Geschichte nicht.
Aus der Bibel können wir es sicher nicht ablesen, aber Ellen White sagt, dass es circa 12 Jahre waren und das ist doch eine einerseits lange Zeit, weil so lang hat sie wahrscheinlich nicht gestillt, ne? Und auf der anderen Seite eine kurze Zeit, weil in 12 Jahren dem Kind was mitzugeben, was auf längerfristig dann wirksam bleibt, das ist gar nicht so einfach. Und trotzdem ist das offensichtlich eine wichtige Zeit, diese 12 Jahre.
Also das wollte ich eben hören, danke für den Hinweis. Ellen White hat das gesagt mit den 12 Jahren, das ist nicht der Bibelbericht hier, aber es ist doch absolut vorstellbar, dass ein 12-jähriges Kind sagt, ja, ich will Gott treu bleiben. Das müssen wir mal festhalten.
Naja, mit 12 Jahren kann ich sagen.
Ja.
Aber das dann Jahrzehnte durchzuhalten, das richtig, ist die Kunst.
Da sehen wir auch den besonderen Segen Gottes. Aber diese Mutter hat offensichtlich diese Zeit genützt, so würde ich das sagen.
Ja, aber das schließt jetzt auch an dem an, weil er ist ja dann trotzdem in Ägypten aufgewachsen, wurde erzogen, wie wenn er ja so ein nächster Führer wird.
So ist es,
ja. Deshalb glaube ich auch der Name Mose. Und dann so standhaft zu bleiben, weil du in der Jugend das gelernt bekommen hast.
Ja.
Also Chapeau.
Und es ist ja, es ist ja trotzdem aber so, dass sein Leben ja nicht friktionsfrei ist. Ja, es gibt ja dann diese Geschichte mit dem Ägypter und er.
Das kommt jetzt gleich, ja.
Und diese Situation dann, dass er dann in der Wüste ist, längere Zeit und irgendwie wieder zu sich kommt. Was mir das einfach zeigt, ist, dass wir als in der Kindheit oder unsere Kinder in der Kindheit diese Art lernen, wie man mit dem Leben umgeht. Und das macht mich jetzt zum Beispiel als Mutter sehr ehrfürchtig vor dieser Aufgabe. Ja, es geht nicht darum, dass alle Entscheidungen schon klar sind, was dieses Kind treffen wird und so weiter. Aber wie wird es sich den Widrigkeiten seines Lebens stellen? Mhm. Und ich glaube, diese Grundlage ist so eine große Verantwortung in diesen ersten 10, 12 Jahren, dass du dem Kind mitgibst, wie wird es, und da gibt es ja ersten 1,5 Jahre Urvertrauen und so weiter, da gibt es ja alle diese Entwicklungsphasen. Aber und ich glaube, dass das bei Mose einfach wirklich ganz stark passiert ist. Ja, der hat diese Grundlage gehabt, was das selbst betrifft, wie man mit Fehlern umgeht, wie man Dinge meistert im Leben. Und das ist die Grundlage, nicht dass man voraussieht, was passieren wird im Leben oder dass man schon alles durchbespricht. Aber die Grundlage ist da.
Ich meine, der Josef war immerhin schon 17. Da ist man schon ein bisschen gereifter. Aber mit 12, finde ich, ist das noch ziemlich jung, da in eine neue Kultur und Welt gestoßen zu werden. Und er wird ja dort aufgebaut als zukünftiger möglicher Pharao. Das heißt, der lebt im absoluten Luxus, hat absolute Macht, vielleicht auch schon im sehr jungen Alter. Und das verdirbt sehr schnell die Sitten, sage ich jetzt einmal. Ja. Sich da an dem festzuhalten, was ich am Anfang mitgekriegt habe, und das im Kopf weiter zu bewahren, das finde ich schon erstaunlich. Vielleicht die gute Prägung durch die Eltern, die Mutter, vielleicht wieder der Segen Gottes und die besondere Führung Gottes. Und Ellen White deutet an, dass da in dieser Zeit schon auch Gott diesem Volk Engel geschickt hat, die ihnen verkündigt haben, dass eine Befreiung kommen soll. Vielleicht war sich dieser Mose auch relativ jung noch schon bewusst, dass er vielleicht so ein Auserwählter Gottes ist, der für eine wichtige Aufgabe vorgesehen ist.
Ich glaube auch, dass man oft unterschätzen, wie weit du mit 12 schon sein kannst, weil ich sehe die Parallele zu Jesus, der mit 12 im Tempel dann die Pharisäer unterrichtet. Also kannst mit 12 schon sehr weit sein.
Wir haben es schon angedeutet jetzt, wir brauchen es nicht lesen, wie es hier weitergeht. Diese Geschichte mit dem Ägypter, den er behindert, dass er diesen israelitischen Sklaven schlägt und dabei den Ägypter aber umbringt. Ich bin sicher, der Mose dachte sich, dass das ist jetzt das Richtige, was er tun muss, wenn er doch sein Volk befreien will.
Naja, so wie die Jünger damals falsch gedacht haben, das Reich Jesu wird mit militärischer Gewalt aufgerichtet. Ich fürchte, so hat auch der Mose getickt. Ja. Er war, sagt Ellen White, ausgebildet als Heeresführer und Thronanwärter. Also der war es gewohnt, jetzt Befehle zu geben und mit Waffengewalt Siege zu erringen. Und jetzt denkt er sich, vielleicht ist das der Anfangspunkt für den Aufstand.
Ist der Aufstandsgrund gekommen.
Genau. Und jetzt schauen wir mal, wer der Stärkere ist, wer die bessere Taktik im Krieg entwickelt und so weiter. Und das ist natürlich nicht der Weg Gottes.
Was ihm dann passiert, finde ich absolut furchtbar. Also diese Geschichte da von den zwei Israeliten, die da streiten, dann will er den Streit schlichten, nicht? Und dann kommen sie ihm so blöd.
Die eigenen Leute also, fallen ihm da in den Rücken.
Das tut mir schon weh, wenn ich nur dran denke. Denkt der arme Mose, der tut da ja wirklich sein Bestes, sei es dahingestellt, ob es falsch oder richtig war. Aber die nützen das nur zum Streit. Sie begreifen nicht, dass er möchte, dass eigentlich das Volk zusammenhält und dass der gemeinsame Feind ja die Ägypter sind. Das begreifen die nicht. Und das wird das Problem des Mose sein, sein Leben lang.
Die eigenen Leute.
Das ist Wahnsinn. Wenn man sich das vorstellt, das macht mich richtig.
Oh. Und trotzdem glaube ich, dass das auch für einen Mose irgendwie notwendig war. Mhm. Ich meine, wir können ja sein Leben so in 40 plus 40 plus 40 schön einteilen. Die ersten 40 Jahre, die ersten 12 noch zu Hause, aber dann viele Jahrzehnte da am Palasthof und dann 40 Jahre in der Wüste, Schafehirten. Also da hat er wahrscheinlich jegliche Illusion, ich werde einmal da das Volk befreien und Heeresführer sein, ad acta gelegt. Und wahrscheinlich musste er diese Lektion lernen, vermute ich. Ja. Ich glaube nicht, dass es richtig war, den Ägypter zu erschlagen. Zumindest nicht so in dieser Situation. Ja. Und das wird ihm einerseits zum Verhängnis, er muss fliehen. Und andererseits lernt er Geduld, weil die braucht er dann mit seinem Volk später.
Wenn wir vorher das Erziehungsthema hatten, kannst du es ja hier auch sagen. Im Grunde genommen wurde er umerzogen.
Ja.
Im Grunde genommen wurde er am ägyptischen Hof umerzogen. Und er hat
sich aber gewehrt offensichtlich.
Hat sich zwar gewehrt innerlich, aber er hat doch diese Dinge ein bisschen übernommen, wie du sagst, mit Heerführer und so weiter.
Wahrscheinlich.
Das ist ja eine ägyptische Art und Weise, das Problem zu lösen.
Ja, genau.
Und dann, ich meine, man muss das ja auch richtig sehen. Gott selbst richtet am Ende die Ägypter auch, nachdem er sie lange prüft und ihnen lange Chancen zur Umkehr gibt. Aber er hätte an dem Punkt das nicht tun sollen, das ist offensichtlich.
Das ist dieses vorschnelle Handeln.
Ja.
Das sehen wir jetzt nicht nur bei Mose, das sehen wir auch beim Abraham. So sollst du ein großes Volk werden. Ja, wo ist der Sohn? Ja. Und dann übernimmt er die Initiative. Und so scheint mir das auch hier bei Mose passiert zu sein. Er will schneller als der liebe Gott hier eine Befreiungsaktion starten. Und es ist verfrüht. Vielleicht auch noch charakterlich nicht ganz so reif. Obwohl er sich gewehrt hat. Nicht? Ellen White betont das. Ich habe das noch einmal nachgelesen. Sie betont es. Sie wollten ihn auch in den den Kult in die Religion einführen. Pharao war ja auch gleichzeitig Gott. Ne? Also wenn du einmal zum Gott wirst, dann musst du wissen, wie das mit den Göttern funktioniert. Und da sagt er, er wehrt sich und das mit Erfolg. Die Priesterklasse war unzufrieden, aber hat gemerkt, das ist ein wichtiger Mann, vielleicht wird das einmal der große Chef werden und hat das mehr oder weniger geduldet. Aber sie haben eine Art Distanz aufgebaut. Und jetzt haben sie die Chance.
Das war eine Steilvorlage.
Stellen das als furchtbar und schrecklich dar, was dieser Bose da anstellt. Jeder andere aus der Elite hätte das ja dürfen wahrscheinlich. Ja. Ne? Und nutzen die Chance, Mose loszuwerden. Wissen aber nicht, welche Pläne Gottes hat.
Er hat dann so einen Elia-Effekt. Gell? Verschwindet. Okay, wir müssen in die Zielgerade, meine Lieben. Der Rest des Kapitels ist also, dass der Mose eine Frau findet in Midian. Das ist eine schöne Geschichte, die auch erinnert an die Geschichte Jakobs, ein bisschen mit Rahel. Ja. Erinnert auch ein bisschen an die Geschichte von Eliezer mit Rebekka, wo er sie findet. Also das ist so ein Tropos, der taucht immer wieder auf.
Der Brunnen und die Ehe.
Der Brunnen und die liebliche Frau, die da gerade schöpft und der Mann, der hilft. Nicht? Das ist ja jedes Mal das Gleiche. Und das ist ein Muster, das hier auch da ist. Und die haben sich dann geliebt, sind zusammen gewesen und hat dann auch Kinder gehabt mit ihr. Und das ist die Geschichte. Meine Frage ist auch, habt ihr irgendeinen Hinweis, wo das Land Midian ist? Weil das Land wird ja jetzt genannt. Vorher war er in Ägypten, da ist er im Delta, bis hinauf nach Luxor. Der Hatschepsut-Tempel zum Beispiel steht in Luxor. Also das ist so die Wirkenszeit des Mose in seiner Ägypterzeit. Und jetzt ist er in Midian. Wo ist das genau?
Also ich habe tatsächlich versucht, auf einer Karte damals nachzuschauen, wo zeichnen die Midian ein. Und das ist nicht überall gleich in den Karten eingezeichnet. Mhm. Manche nehmen da die Sinai-Halbinsel teilweise dazu und manche nicht. Aber auf jeden Fall drüben auf der Ostseite des Roten Meeres, dort, wo wir sagen Arabien.
Nordwestarabien.
Ja? Ja. Also offensichtlich war das kein unbedeutendes kleines Gebiet, sondern ziemlich groß, zumindest auf der Landkarte, biblischer Landkarte, ist das als sehr groß eingezeichnet. Und es ist also im Osten von Ägypten und offensichtlich außerhalb der Reichweite von Pharao und seinen Leuten.
Ja. Midian, sagt uns was, woher die kommen? Nach dem Tod Sarahs. Nachfahren von Abraham. Also da ist er schon ein bisschen nach Haus gekehrt, wenn er zu den Midianitern geht. Obwohl die Midianiter sich später nicht als Freunde der Israeliten erweisen. Die Geschichte geht ja am Ende
der Josefs aus. Geschichte sind doch das auch die Midianiter.
Ja,
ne?
Midianiter, also Israeliter, ist ein Gemisch. Ja, ja. Nicht ganz eindeutig. Aber gut, er ist dann dort. Und dann heißt es eben am Schluss nur mehr, lange Zeit danach starb der König in Ägypten. Einer dieser Pharaonen, die wir da vorhin gesehen haben, stirbt dann in der Zeit. Und alle Daten, die wir haben, deuten darauf hin, dass das jetzt die Hatschepsut ist. Und dass ein neuer König nochmal kommt. Das wäre dann Thutmosis III. Nach der ägyptischen Geschichte. Und die Kinder Israel klagten, weinten, seufzten über ihre Arbeit und schrien. Und ihr Schreien kam vor Gott und er hörte sie.
Trotzdem, der Mose, auch wenn er weit weg ist von seinem Volk, er ist in einem gläubigen Umfeld. Weil dieser Schwiegervater von ihm, der kommt ja dann später auch noch vor,
und gibt
Ratschläge.
Und ist ein Priester.
Und ist offensichtlich nicht einer, der so an den Polytheismus glaubt, an viele Götter und Götzen, sondern der wirklich an den richtigen Gott glaubt. Wie klar er das gemacht hat, wissen wir nicht. Aber Mose ist jedenfalls in einem wirklich positiven, gläubigen, wohlwollenden Umfeld. Auch wenn er nur die Schafe hütet.
Okay, meine Lieben, Schlussrunde. Was ermutigt dich an dieser Lebensgeschichte bis jetzt, die wir da von Mose gehabt haben, heute durchgeschaut haben? Esther, magst du anfangen?
Ja, der Gedanke von vorher, der ist immer noch da. Dieses, dass einfach die ersten Jahre ganz viel bewirken können im Leben von Menschen. Auch wenn man Kinder nicht beschützen kann später, aber man kann ihnen was mitgeben.
Schließe ich mich an. Und auch, dass es oft so ist, dass wir eigentlich etwas anderes vorhätten. aber Gott uns wohin bringt, eine lange Zeit und unseren Charakter ändert oder unsere Vorstellung ändert oder wie auch immer, so wie er halt Mose 40 Jahre in der Wüste dann Hirte sein lassen hat, damit sich halt seine Vorstellung ändert, damit er reif ist, um ein Volk zu führen. Und es kann halt sein, dass es oft lange dauert, bis wir soweit sind und wir trotzdem auf Gott vertrauen sollten.
Ich habe da jetzt so die heilsgeschichtliche, typologische Brille auf. Mose soll als Baby getötet werden. Jesus soll auch als Baby getötet werden. Ja, es hat was mit Ägypten zu tun. Jesus ist dann auch kurz in Ägypten. Ne? Dann stirbt der Pharao und in der Jesus-Geschichte stirbt der Herodes. Ja? Und Mose geht dann durchs Rote Meer, Jahre später. Jesus geht durch den Jordan, lässt sich taufen. Dann kommt er zum Berg Sinai, der Mose, und Jesus zum Berg der Seligpreisungen. Ja? Also diese Typologie finde ich durchaus faszinierend. Das ist nicht nur die Mose-Geschichte, sondern jetzt so typologisch betrachtet, eine Vorschattung auch für Jesus und das, was er erleben wird. Und
daran konnten sich die Jünger Jesu erinnern, wenn sie mit Jesus gelebt haben in der Zeit.
Wahrscheinlich schon, ja.
Einer meiner Lehrer hat uns als Studenten folgenden Spruch mitgegeben. Er hat gesagt, 40 Jahre lang hat Mose geglaubt, er sei jemand. Dann lernte er 40 Jahre lang, dass er niemand ist. Um Gott die Gelegenheit zu geben, 40 Jahre lang zu zeigen, was Gott aus jemandem machen kann, der ihm vollkommen ergeben ist. Den Spruch habe ich mir gemerkt.
Schöne Zusammenfassung. Das
habe ich mir gemerkt. Das hat mich damals schon fasziniert. Und ich sage, im Leben kann viel passieren. Aber die Geschichte Mose lehrt uns, wenn du Gott vertraust, selbst wenn du Fehler machst, wird Gott allem einen Ausgang geben, wo du seinen Segen spürst. In diesem Sinn, lieber Jürgen, bittest du mit uns am Ende.
Herr Jesus Christus, danke jetzt wieder für diese Runde, dass wir uns jetzt wieder dein Wort anschauen dürfen haben und sehen dürfen, so wie wir jetzt in Exodus am Anfang sehen, dass du, egal wie es deinem Volk geht oder den Leuten geht, die dir nachfolgen, du deine schützende Hand drüber hältst, dich drum kümmerst und selbst unter schwierigsten Bedingungen noch ein Segen darin liegt und du die Leute noch vermehrst und auch wie wir bei Mose sehen, selbst schon in kleinsten Kinderjahren einfach das führst und lenkst und leitest. Und danke dafür, dass wir das einfach sehen dürfen, wie du da agierst und dass du im Hintergrund da bist und das führst und leitest und deine schützende Hand darüber hältst. Und dass uns das eine Sicherheit in unserem Leben gibt. Danke dafür. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.